Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2022, Folge 21. Queen Elizabeth II, die letzte ihrer Art. Von Michael Streck und Dagmar Seeland aus Stern Nummer 23 vom 2.06.2022. Gelesen von Steffi Böttger. Ein Königreich für eine Königin. Die Briten feiern das 70. Thronjubiläum der Queen. Die Sause markiert zugleich das Ende einer Ära. Nun, da Großbritannien in ein langes Wochenende geht zu Ehren der Königin, mit der Rückkehr von Trooping the Colour nach pandemiebedingter Absenz, der traditionellen Geburtstagsparade der Monarchin, mit Salutschüssen und Gottesdienst in St. Paul's Cathedral und Konzerten und dem Big Jubilee Lunch, dem größten Straßenfest der Welt auf dem Moor vor Buckingham Palace, mit landesweiten Picknicks und Straßenkunst, mit Pferderennen und offenen Palästen in Sandringham und Balmoral, mit einem Meer von Millionen Wildblumen in den Gräben des Tower und mit Festivitäten von Kanada bis Brasilien und Neuseeland bis Japan und. Nun also, da sich die Welt noch einmal verneigt vor dieser kleinen, großen Frau, feiern selbst jene, denen die Queen und insbesondere ihre skandalumtoste Sippschaft reichlich Schnuppe sind. Während der mehrtägigen Sause gilt nämlich auch für eine andere insulare Institution ein unisono begrüßter Ausnahmezustand. Die Pubs haben bis eins geöffnet. Hooray and cheers. Und natürlich God save the Queen. Ohne Elisabeth II. Kein Pint nach Mitternacht. Brot und Spiele. Selbstverständlich. Und zugleich Seelenmassage. Einerseits für die Royals, die selbst für ihre Verhältnisse schauderhaften 3 Jahre mit den ewigen Missbrauchsvorwürfen gegen den Tumpenspross Andrew, mit dem Tod von Prinz Philip und dem Abgang von Harry und Meghan, die anlässlich der Jubiläumswoche ihrer Majestät dann aber doch aus den USA anreisen wollen. Andererseits fürs Volk, nach lähmender Corona-Zeit und den Folgen des Brexits, die sich niederschlagen in explodierenden Lebenshaltungskosten und Inflation und einem wirren Premier in Downing Street, der zwanghaft leugnet, was längst nicht mehr zu leugnen ist. Es ist nun so, dieses Thronjubiläum ist mehr als ein großes Happening. Nach dem Urteil der klugen Autorin Chyna Brown stellt es einen umfassenden Abschied dar. Nicht nur von der Königin, solange sie noch am Leben ist, sondern auch davon, was die Monarchie unter ihr gewesen ist. Dazu kommen wir noch. Brown arbeitete früher als Chefredakteurin auf beiden Seiten des Atlantiks für solch unterschiedliche Publikationen wie The New Yorker, Vanity Fair, Tatler, Newsweek und The Daily Beast und hat pünktlich zum Fest den 800 Seiten starken Wälzer Palace Papers über die Windsors veröffentlicht. Ein gut recherchierter, kenntnisreicher und unterhaltsam aufbereiteter Parforce-Ritt durch die Jahrzehnte. Eine Saga über die bekannteste dysfunktionale Familie auf Erden, die, wie man lernt, bevorzugt über Privatsekretäre miteinander kommuniziert. Aber auch eine Huldigung an jene Frau, die Familie und Nation in diesen 70 Jahren zusammenband. Queen Elizabeth II. Vollständiger Name: Elizabeth Alexandra Mary Windsor. Geboren am 21. April 1926 in der Burton Street, London, Schirmherrin von etwa 600 Wohltätigkeitsorganisationen und anderen Einrichtungen, vom Sozialwerk für christliche Lehrer und Lehrerinnen bis zur Highland Cattle Society. Obendrein Staatsoberhaupt, auch des Commonwealths, und Chefin der Streitkräfte. Vor allem aber Vorstandsvorsitzende der Firm, der Firma, wie ihr seliger Gemahl Philipp das Königshaus einst taufte. Eine globale Marke. Magnet für Millionen Touristen. Traumfabrik. Aber auch von Albträumen. Gegründet am 2. Juni 1953 in Westminster Abbey mit langer Schleppe und einer Krone, 1661 gefertigt für Charles II. Und derart massiv, dass eine falsche Bewegung mir das Genick hätte brechen können, wie sie sich in einem ihrer raren Interviews Jahrzehnte später erinnerte. In London stürmte es an diesem Tag. Wind und peitschender Regen. Hunderttausende dennoch auf den Straßen, was der Soziologe Michael Young seinerzeit als einen Akt der nationalen Kommunion bezeichnete. Eine Familie verschmilzt mit der anderen zu einer großen nationalen Familie durch die Identifikation mit der Monarchie. Die Queen. Eine, wie Winston Churchill befand, glänzende Figur von der Vorsehung geschickt. Sie überstand Kriege und Krisen und zuletzt sogar Corona und ist den Briten ähnlich gegenwärtig wie sonst nur ihr National Health Service, das Gesundheitssystem. Als sie mit Philipp in den Buckingham Palace einzog, herrschte Großbritannien über die Welt und die Sonne ging nie unter in diesem Empire. Während ihrer Regentschaft schrumpfte das Königreich zu einem Eiland im Atlantik. Und sie musste zuschauen, wie es dann noch weiter schwand, als sich ihr Volk aus der Europäischen Union verabschiedete und an Einfluss und Ansehen verlor. Man vergegenwärtige sich nur dies. In den 70 Jahren ihrer Ära wurde die Mauer erst gebaut und dann wieder eingerissen, weil der Westen jenen Kalten Krieg gewann, der gerade erst begonnen hatte, als sie mit 27 Jahren gekrönt wurde. Und der nunmehr mit Putins Überfall auf die Ukraine vor einer Neuauflage steht. Sie sah noch Spitfires und Stukas am Himmel über London und später die überschallschnellen Concords, ehe auch die eingemottet wurden. Menschen flogen zum Mond und als der Initiator des Apollo-Programms John F. Kennedy im November 1963 erschossen wurde, saß sie bereits seit 10 Jahren auf dem Thron. Sie traf 13 amerikanische Präsidenten persönlich. Sympathische wie Jimmy Carter und Barack Obama, unleidliche wie Richard Nixon und unausstehliche wie Donald Trump. Sie erlebte, wie Charles de Gaulle ihrem Land den Zutritt zur Europäischen Gemeinschaft verwehrte, wie die Briten 1973 endlich beitraten und 43 Jahre später für den Austritt votierten. Sie sah ihre jüngere Schwester Margaret und ihre Mutter im selben Jahr sterben und ihren Sohn Charles in eine unglückliche Ehe mit einer jungen Frau taumeln, die später in einem Pariser Tunnel ums Leben kam, was wiederum die schwerste Krise ihrer Regentschaft auslöste, die sie, wenngleich gezeichnet, auch irgendwie meisterte. 14 Premierminister kamen und gingen, 2 Frauen unter ihnen. Und vom ersten und berühmtesten ist überliefert, dass er madly in love with the Queen war. Winston Churchill, der das wöchentliche Briefing gern auf 1,5 Stunden ausdehnte. Sie mochte Harold Wilson, ihren ersten Labour-Premier, ganz besonders, auch weil er Schwächen zeigte und ihr seine Alzheimer-Krankheit offenbarte. Sie stritt mit der fast gleichaltrigen Maggie Thatcher, die sie »That Woman« nannte, und schätzte sie zugleich. Daraus entstand ein Theaterstück, »Handbagged«. Sie beriet sich mit Tony Blair über das Krisenmanagement nach Dianas Tod, und daraus entstand wiederum sogar Oscar-prämierter Filmstoff, »The Queen«. Über ihr Verhältnis zu Boris Johnson ist nicht viel bekannt, was auch eine Menge sagt. Ob sie den Tatbestand eines zweiten elisabethanischen Zeitalters erfüllt, werden eines Tages die Gelehrten beurteilen müssen. Sie selbst sieht keine großen Parallelen zu ihrer Vorgängerin. Ich verstehe mich ganz anders als meine große Tudor-Vorfahrin. Ihr war weder ein Ehemann, noch waren ihr Kinder vergönnt. Und sie regierte als eine Despotin. Die renommierte britische Historikerin Mary Beard beurteilt die Rolle Elisabeths eher ambivalent. Die Königin arbeitet zweifellos sehr hart und ist ausgesprochen pflichtbewusst. Aber die Präsenz der Monarchie, egal wie positiv ihr Effekt sein mag, dient auch der Legitimierung und Aufrechterhaltung des britischen Klassensystems, dem wahrscheinlich entscheidendsten Faktor, der das Vereinigte Königreich daran hindert, eine moderne Nation zu werden. Kann man so sehen. Die Welt blickt in den kommenden Tagen jedenfalls auf die berühmteste und meist fotografierte Frau der Welt. Nur, was weiß man schon von ihr? Trotz der 1000 Bücher über sie, die im Wesentlichen das Bekannte recyceln. Sie hält zwar Reden, aber die werden von anderen aus der Regierung geschrieben. Selbst ihr jährlicher Vortrag im Oberhaus, The Queen's Speech, verdient diesen Namen allenfalls dadurch, dass sie das Programm des jeweils amtierenden Premiers stumpf abliest. Im Mai überließ sie diesen stupiden Job ihrem Sohn. Mobilitätsprobleme hieß es. Tage später aber präsentierte sie sich gewohnt Kregel bei der Royal Windsor Hearst Show und bei der Eröffnung einer neuen U-Bahn-Linie in der Hauptstadt, der, logisch, Elizabeth Line. So geht das seit Jahrzehnten. Sie ist gleichermaßen omnipräsent wie mysteriös. Elisabeth hat, so geht ein Mormon auf der Insel, viele alte Freunde, unter ihnen aber keine besten. Und selbst Menschen, die ihr qua Amt näher kommen, kommen ihr nicht wirklich nahe. Am treffendsten formulierte das der einstige Premierminister James Callaghan. Man bekommt von ihr Freundlichkeit, aber keine Freundschaft. Gewiss, das sind die vielen Anekdoten, dass sie LKW fahren und Zündkerzen wechseln kann, dass sie Wind und Wetter trotzte beim Wandern in Schottland und zum Verdruss von Margaret Thatcher, die ihre Besuche im Norden verabscheute und es hasste, der Monarchin in Gummistiefeln durchs Moor hinterherzustapfen, dass sie sparsam ist und zuweilen das Licht ausknipst auf den Fluren im Palast, sogar die Schüssel mit den Süßigkeiten für die Besucher kontrolliert und ihr Frühstücksmüsli aus Tupperdosen verzehrt, dass sie ihre Corgis liebt und die Gesellschaft von Pferden gelegentlich der von Menschen vorzieht, dass sie einmal geistesgegenwärtig reagierte und einen Einbrecher im Buckingham Palace in ein kurzes Gespräch verwickelte, der, ein royaler Stalker, 1982 an einer Regenrinne entlang ins Schlafgemach gefenstert war und an ihrem Bettende saß. Es ist allerdings eine Mär, wonach der Mann eine Zigarette verlangte. Wohingegen stimmt, dass sie keine Kartoffeln mag, sehr wohl aber fundierten Klatsch aus der Politik und sich köstlich amüsieren konnte über eine andere Königin, die Labour-Abgeordnete Janet Anderson, die Gossip-Queen von Westminster, welche in ihrer Funktion als Vice Chamberlain of the Household with Humbly Duty ihrer Majestät den jüngsten Tratsch aus dem Unterhaus reportierte. Oder dass Prinz Philipp von seiner Schwiegermutter der Hahn, der Hunne, genannt wurde und seine Gattin bei ihm Sausage, Würstchen, hieß. Humor hat sie. Stoische Miene zwar meistens und stets darauf bedacht, mit dem Rücken die Lehne nicht zu berühren. Auf allen Fotos deshalb in fast identischer Pose. Kerzengerader Sitz, mildes Lächeln als das höchste der Gefühle. In all den Jahren lediglich einmal laut öffentlich geweint. Bei ihrer Taufe. Nicht mal 6 Wochen alt. Den Mangel an Mimik erklärte sie schon vor Jahrzehnten schlüssig. Mir tut vom Lächeln irgendwann der Kiefer weh. Jenseits aller Dünnekes aber fragt man sich, wie tickt sie? Was denkt sie wirklich? Und vielleicht ist es ihre größte Leistung nach so vielen Jahren an der Spitze, dass Elisabeth noch immer etwas Geheimnisvolles umrankt. Politisch neutral von Haus aus und nur gelegentlich blitzt ihr wahrer Seelen- und Gemütszustand durch. Etwa vor dem schottischen Unabhängigkeitsreferendum 2014, als sie beim Kirchgang eher beiläufig in die Runde murmelte, die Schotten sollten genau überlegen, für was sie stimmten. Taten die dann und blieben im Königreich. Vorerst zumindest. Die einen interpretieren Kühle in sie hinein, andere eine milde Schüchternheit. Wahrscheinlich aber ist ihre Attitüde doch nichts anderes als eine Mischung aus Würde und Pflichtbewusstsein, wie Sarah Bradford einmal sagte, eine Oxford-gebildete Historikerin. Jener Sense of Duty, den sie an ihrem 21. Geburtstag als Mantra formulierte und der in den zwei berühmten Worten kulminierte, I serve. Ich diene. Bis heute. Ansonsten wird nach wie vor alles Mögliche in sie geheimnisst. Mal heißt es, vornehmlich im konservativen Boulevard, sie sei für den Brexit gewesen. Dann aber trug sie zur feierlichen Parlamentseröffnung einen blauen Hut mit gelben Tupfen, der mit viel Wohlwollen an die EU-Flagge erinnerte, was die Europafreunde prompt als monarchischen Anarchismus deuteten. Die Königin ein stiller Remainer. Elisabeth II. Wirft also selbst mit 96 Jahren und nach 70 Jahren auf dem Thron noch viele Fragen auf. Die vermutlich dringlichste stellt Tana Brown in ihrem Mammutschmöker und die wird sie definitiv nicht beantworten können. Die Frage nämlich, wie wird die sturmumtoste Institution ihre mystische Größe nach dem Tod der Königin aufrecht erhalten können? Streiche man Elisabeth II. Bei prunkvollen offiziellen Abendessen für ausländische Staatspräsidenten, Trauerfeiern für gefallene Kriegshelden und im prächtigsten Theater der Parlamentseröffnung, wenn sich noch das widerspenstigste Parlamentsmitglied bei einem flüchtigen Blick auf ihren scharlachroten Hermelinmantel kerzengerade aufrichtet, aus dem Bild. Wie soll dann irgendjemand noch wissen, was es bedeutet, britisch zu sein? In einer Zeit, in der alle eine Meinung zu allem besitzen, habe sie die Disziplin aufrechterhalten, die eigene niemals zu enthüllen. Ihr epischer Stoizismus ist zur Verkörperung der Standfestigkeit der Nation geworden. Sie ist, das beweisen die Feierlichkeiten einmal mehr, tatsächlich die letzte ihrer Art. Frische Meinungsumfragen untermauern das. Danach verliert die Monarchie an Unterstützung. Im Commonwealth sowieso, aber auch daheim. Allerdings immer noch auf stabilem Niveau. Während das Familienoberhaupt von 70% seiner Untertanen auf der Insel verehrt wird, haben die Missbrauchsvorwürfe um Prinz Andrew und das transatlantische Zerwürfnis mit Meghan und Harry den Rest der royalen Clique ziemlich beschädigt. 41% der 18- bis 24-jährigen Briten wünschen sich die Abschaffung der Monarchie. Darüber hinaus mehren sich die skeptischen Stimmen, ob die künftigen Könige Charles und William für jene Konstanz und Unverrückbarkeit stehen können, die Großbritannien gerade jetzt dringend benötigt, da heftige Fliehkräfte an der politischen Stabilität der Union zerren. Die Ungewissheit der Post-Brexit-Ära, Schottlands wachsende Autonomiebestrebung, die in ein zweites Referendum münden könnte, der demografische Wandel in Nordirland mit der pro-republikanischen Sinn Féin neuerdings als stärkster Partei, deren Programm auf die Vereinigung mit dem Süden zielt. Selbst die eher drömeligen Waliser beginnen vernehmbar zu nörgeln über die politische Klasse in Westminster und in der Downing Street residiert ein unberechenbarer Schwerenöter, der Land und Leute spaltet. Die wetterfeste Queen hält diesen komplexen Laden zusammen. Sie ist der Klebstoff britischer Identität. Aber wie lange noch? Und vor allem, was dann? The Firm mag ein gewaltiger Anachronismus sein, produziert aber zuverlässig pastellfarbene Träume für die ganze Welt. Der globale Erfolg von The Crown auf Netflix bildet dieses Faszinosum ab. Mitunter lappt die Fiktion sogar in die Realität. In einer der Staffeln poltert Charles als cholerisch-erratischer Wüterich durchs Programm. Das nahmen viele, vor allem Jüngere, für bare Münze. In Sachen Public Relations steckte ein Mitglied der Windsors der Plattform Politico, sei die Serie ein fucking Disaster gewesen. Was man im Übrigen auch von der jüngsten Dienstreise von Kate und William in die Karibik sagen muss. Auf Jamaika nahmen sie, dem Wunsch ihrer Gastgeber folgend, so wie vor 7 Jahrzehnten die Queen und Prinz Philip an einer Militärparade teil. Sie posierten auf der Ladefläche eines historischen grünen Land Rovers, William in weißer Tropenuniform, Kate im weißen Spitzenkleid. Die Reaktionen darauf verheerend. Kolonialherrengehabe, Sklavenhändler, solche Dinge. Zu Hause arbeiteten sie reuig die Fehler ab und gelobten Besserung. Rechtzeitig zur großen Feier der Oma scheinen sich nun sogar die zerstrittenen Brüder William und Harry einander wieder anzunähern. Jeder weiß, und die Royals wissen es am besten, dass sie schlanker und zeitgemäßer werden müssen. Charles, heißt es, plane ein personell stark abgespecktes Königshaus nach skandinavischem Muster mit der Kernfamilie im Fokus. Er ist inzwischen selbst ein alter Herr von 73 Jahren und ähnelt nach dem Befund von Turner Brown mit seinem rosigen Teint einem gichtkranken Gutsherrn. Wenn er erst einmal den Thron besteige, sei er vermutlich knallrot. Brown hält ihn trotz der farblichen Auffälligkeiten für einen tauglichen King. Im Laufe der vergangenen Jahre emanzipierte er sich langsam aus dem Schatten der Mutter und gewann Camilla an seiner Seite und als künftige Königin an Statur und Profil. Er ist Schirmherr oder Präsident von 400 Organisationen. Er reist durch die Welt und fand Ende vergangenen Jahres die richtigen Worte bei der Republikfeier auf Barbados, als der Ehrengast Charles über die britischen Gräuel der Sklaverei dozierte, die unsere Geschichte auf ewig beflecken. Solche Äußerungen darf er sich als Prinz erlauben. Als König geht das nicht mehr. Er verfasste früher tausende von Briefchen mit seinen Gedanken und Vorschlägen für eine bessere Welt und schickte sie ungefragt an Abgeordnete und Premierminister. The Black Spider Memos, so benannt wegen seiner sagenhaft krakligen Schrift, trieben viele auf die Zinne, die sich die Einmischung ins politische Geschäft verbaten, unter ihnen Tony Blair und zuvor auch Maggie Thatcher. Die maßregelte den für ihren Geschmack allzu agilen Prinzen irgendwann: »Ich regiere dieses Land, nicht Sie, Sir.« Bei aller berechtigten Kritik am ausschweifenden Lebensstil, an seiner antiquierten Sprache und den Spleens ist sein Interesse an Mensch und Umwelt absolut genuin. Reicht tief hinunter bis zur Sorge ums Wohlergehen des patagonischen Zahnfisches und sehr weit zurück. Seine erste Rede über den Schutz des Planeten hielt er mit 21 Jahren und warnte, dass wir uns zum eigenen Wohl beschränken und disziplinieren müssen. Eine Sichtweise, die er nie aufgab und ständig wiederholte. Jahrzehnte, ehe Greta Thunberg zur Welt kam. Vieles davon und viel Gutes ging einfach unter oder versendete sich. Das ist heute anders, ganz anders. Was mal als unverdächtiges Nischenprogramm galt, ist längst hochpolitisch. Das größte Ding überhaupt. Und damit eigentlich tabu für Charles und William. Man wird es sehen, wie Vater und später Sohn diesen Spagat hinbekommen. Es ist ja auch ein Spagat zwischen Mystik und Moderne. Wir dürfen die Magie nicht mit Tageslicht erhellen, mahnte der englische Journalist und Verleger Walter Bagehot in Richtung Royals. Und zwar bereits 1867. Die Queen, die letzte ihrer Art, schaffte das. Und auch jetzt wieder bei den Festspielen zu ihren Ehren. Noch einmal die ganz große Bühne, die ganz große Show für die Jahrhundertfrau Elisabeth II. Ein pralles Panoptikum aus Pomp und Prunk für ihre Fans. Und Paps für alle anderen. Michael Streeck schrieb während seiner Zeit als Korrespondent in London dutzende Male über die Windsors. Er und seine Nachfolgerin Dagmar Seeland verstehen sich gewiss nicht als Fans der Royals, bewundern aber an der Königin, wie sie das Land und die eigene Familie zusammenhält. Die Fakten prüften Sandra Kathöfer und Judith Ketelsen.
Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner und Jahr GmbH in 20444 Hamburg. Kontaktdaten Redaktion. Telefon 040 3703 7242. blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen. Gustav Adolf Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125. info@dzblesen.de www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Brailleschrift im Jahresabonnement zweiwöchentlich als Druckausgabe. Stern, Zeit, Brei. Und per E-Mail im Brei-Datenformat. Danke, Freunde. DZB Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto Bank für Sozialwirtschaft. IBAN DE 50 8602 05 00 00 01 83 25 01. BIC BF SW DE 33 LP Z.